Hi, du hörst gerade Zwei Scholle bitte, den Podcast rund ums Thema Sport. Mein Name ist Dominik Deutsch und ich bin dein Gastgeber. Heute zu Gast bei Zwei Scholle bitte ist Erik. Erik arbeitet bei Skylotech, einem großen Hersteller für PSA gegen Absturz und Kletterequipment, und ist der Präsident des IRATA-Verbandes für Industriekletterer hier in Deutschland. Hallo Erik.
Hallo Dominik.
Hab ich dich richtig angekündigt und eingeleitet oder magst du was ergänzen?
Deutschland, Österreich und Schweiz.
Okay, habe ich zu tief gestapelt. Entschuldigung.
Nein, also es ist ja so, um das vielleicht kurz zu erklären, weil das auch bestimmt für den Zuhörer interessant ist. Der IRATA-Verband ist einer der drei anerkannten Industriekletter-Ausbildungsstandards in Deutschland, anerkannt von der Berufsgenossenschaft und vom Staat. Und dort gibt es nationale Zusammenkünfte, die Benelux-Staaten, Osteuropa, Mittelmeer-Tiran und unter anderem halt Deutschland, Österreich und Schweiz. Und wie du schon richtig gesagt hast, bin ich dort der Vorsitzende. Meine Aufgabe ist eigentlich, ich bin ein Bindeglied zwischen den Anwendern, den Mitgliedsbetrieben in den drei Ländern und dem Headquarter in Ashford in England.
Hört sich sehr spannend an. Ja, Industrieklettern boomt. Ist ein Thema, was sehr reizt und interessant aussieht. Ja, als Sportkletterer bin ich viel in Bergen unterwegs, aber dieser Industriecharme, das hat was. Also ich muss gestehen, ich würde gerne mal so irgendwelche Industrieanlagen, Lost Places hochklettern. Also das hat was für mich und da finde ich es ganz interessant, welche Sicherungstechniken die Industriekletterer da benutzen und verwenden.
Ja, absolut. Der Industriekletterer ist ein sehr, ich sag mal, ökonomischer Zugang. Also wenn man sich überlegt, was gibt es für Alternativen, in die Höhe zu kommen, außer an Seilen zu klettern, nur noch die Hubarbeitsbühne und den Kran. Und da sind wir natürlich im deutlichen Kosten-Nutzen-Faktor im Vordergrund. Deswegen sind wir ja auch so anerkannt in Deutschland. Das war nicht immer so, wenn man da die Zeit zurückdreht um 10 Jahre, 15 Jahre. Da musste man noch Industriekletterbaustellen vorher bei der BG anmelden und sich freigeben lassen. Das hat sich alles geändert. Es ist viel einfacher. Dadurch kommen wir natürlich immer mehr in den Einsatz. Und wir haben halt die Vielfältigkeit auch, dass es so interessant macht. Also wie als ein Sportkletterer wie du, der sich sagt, ach, heute gehe ich mal lieber in den Sandstein, ins Elbsandsteingebirge, danach möchte ich lieber einen Kalkstein beklettern, haben wir natürlich dadurch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte auf einer Windkraftanlage arbeiten, dann bin ich in der chemischen Industrie unterwegs, dann bin ich vielleicht auch einfach mal in Gebäudesanierung, Mobilfunk. Wir haben also ein ganz weit gefächertes Einsatzspektrum, wo wir vorkommen. Und das macht es hochinteressant.
Ja, absolut. Deine Aufgaben bei Skylotech und beim IRATA-Verband, das ist so vielfältig, da könnten wir wahrscheinlich 5 Podcasts hier füllen. Ja, deswegen müssen wir uns mal überlegen, auf was wir uns fokussieren wollen. Was ich ganz interessant finde am Skylotech als Hersteller, dass ihr quasi die Industriekletterer mit Equipment versorgt, also Seilzugangstechnik macht. In eurem Logo oder Slogan ist auch Sports Driven, ne? Also durch den Sport getrieben mit drin. Und die Militärs versorgt ihr auch noch mit entsprechendem Equipment. Ist das richtig?
Ja, weil es gibt einen gemeinsamen Nenner. Und das ist, das Runterfallen tut weh. Das ist der gemeinsame Nenner zwischen allen Bereichen. Und wir als Hersteller sichern Personen gegen Absturz. Und ich habe damit das Riesenglück eigentlich, dass ich natürlich mit dem Endanwender in tiefen Kontakt komme, in allen Bereichen, aber auch auf der Seite des Herstellers stehen kann und dann auch in Produktentwicklung mit Einfluss nehme. Zum Beispiel haben wir ja unser neues Abseilgerät, das Sirius, rausgebracht in der Kombination mit Antron, die auch zur Familie gehören von Skylotech. Wir haben die Power Ascender, die X-Safe-Winden sind jetzt bei uns im Programm, weil X-Safe zu uns zur Familie dazugekommen ist. Jetzt ganz neu, Climbing Technology ist dazugekommen mit ihrer Expertise aus dem Bergsportbereich. Und das macht es natürlich super cool für mich, dass ich jetzt aus diesen Bereichen Informationen und Erfahrung ziehen kann und aber auch meine Erfahrung, weil ich aber selbst aktiver Industriekletterer dort auch einbringen kann. Und das widerspiegelt sich in super neuen Produkten, die wir auf den Markt bringen. Und das Sirius ist ein unschlagbares Abseilgerät, was von vielen sehr gerne und mittlerweile auch alternativlos eingesetzt wird. Im Sportbereich hat man natürlich andere, ich sag mal, Schwerpunkte in der Ausrüstung als es im Industriebereich. Im Industriebereich ist es mehr, dass natürlich wir auf scharfe Kanten achten, auf chemische Belastungen achten. Worum es eher beim Sportklettern darum geht, auf die Leichtigkeit der einfachen Handhabung zu achten. Weil klar, jedes Gramm, was ich auf die Zugspitze mitschleppen muss, ist jedes Gramm zu viel eigentlich. Mhm. Und deswegen verstehen wir Hersteller natürlich auch da, dass es unterschiedliche Anforderungen gibt. Und das macht es für uns auch wiederum spannend und interessant, da als Hersteller Produkte zu entwickeln, die die Bedürfnisse, aber auch die Sicherheit bringen, die der Anwender braucht und haben will. Klassisches Beispiel hier, Klettersteig. Klettersteig-Sets, da haben wir auch eine super Innovation, unser Rider-System, weil es einfach gezeigt hat, die Vergangenheit, dass diese klassischen Klettersteigsysteme mit zwei Karabinern bei einem Absturz in der Vertikalposition immer dazu führen, dass ich erstmal einen riesen Absturzraum habe bis zum nächsten Halter, wo dann mein Karabiner sich verklemmt und erst dann kann mein Falldämpfer aufgehen. Da haben wir eine Seilklemme im Endeffekt, die dann auf dem Seil einfach blockiert. Ich habe nicht diese hohen Sturzwege und was eben alle drei Bereiche gleich haben, stürzen tut weh. Und umso weniger und umso kürzer ich stürze, umso weniger Schmerzen werde ich auch haben. Umso weniger Aufgabe hat die Ausrüstung auch, Kräfte abzubauen.
Da habt ihr im Prinzip den Wissenstransfer gemacht zwischen dem Industrieklettern, wo diese mitlaufenden Auffanggeräte ja schon länger im Einsatz sind, ne? Und das auf diese Stahlseile angepasst, oder?
Absolut korrekt, genau. Das ist halt der Vorteil, wenn man alle Märkte bedient, weil man natürlich von allen Märkten profitiert. Es ist aber auch eine Hausaufgabe, die wir haben. Es ist eine Herausforderung, weil eben die Kunden nicht alle gleich sind. Aber wir lernen dadurch sehr viel dazu und können das auch gut umsetzen, ja.
Hm. Ja, was ich ja gelernt habe, ihr bildet auch die Spezialkräfte bei euch bei Skylotech im Umgang mit der PSA aus. Darfst du darüber reden, oder?
Also ich kann jetzt keine Kunden nennen, aber ja, auch da ist natürlich immer das Militär, die Polizei mit Spezialkräften dabei, die aber auch ihre speziellen Anforderungen haben. Ich sage jetzt mal einfach einhandbediente Geräte, weil natürlich der Beamte in der anderen Hand seine Waffe halten muss. Da wird es dann schwierig, wenn man sagt, ich habe ein Abseilgerät, das muss mit einer Bremshand bedient werden oder gar eine Paniksicherung haben, weil das natürlich den Beamten in seiner Arbeit und seinem schnellen Zugang, es geht ja hier wirklich um Schnelligkeit, eher vielleicht sogar behindern könnte, als wie schützt. Und das sind dann spezielle Anwendungen, auf die wir dann Einfluss nehmen in der Produktentwicklung. Ich speziell dann in der Produkttestung zum Beispiel, aber auch hier schon im Entwicklungsprozess mit eingebunden werde als, ich sag mal, Berater, technischer Berater, könnte man sagen. Aber wir da auch immer viel mit den Einheiten zusammen trainieren, alle namhaften Spezialkräfte, die dann mit uns zusammen ihre Vorstellungen wiedergeben und wir sie dann probieren umzusetzen, sodass sie auch sicher sind. Weil natürlich würden die am liebsten Produkte haben, die sehr, sehr schnell abfahren können, sie auch vom Boden abbremsen, wo wir irgendwo sagen müssen, wir haben noch eine Physik, die können wir nicht ausgrenzen. Und dann müssen wir einfach auch sicher sein und auch das Material muss es hergeben. Aber ja, da gibt es sehr interessante Projekte, interessante Produkte. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel, sind unsere Power Ascender, die Winden. Da haben wir eine Version, eine taktische Version, die unter anderem auch wasserdicht ist, also wo ein maritimer Kommandosoldat sich irgendwo antauchen könnte, auf eine Bohrinsel zum Beispiel oder auf einen Tanker, auf ein Schiff, schießt dann sein Zugangsseil nach oben mit einem Zugriffshaken und fährt sich dann mit einer Geschwindigkeit, und da reden wir hier zum Beispiel von über 100 Metern die Minute, nach oben. Okay. Also es ist wirklich sehr schnell einhandbedient, so dass der Beamte dann oben sofort wirken kann und seine Aufgabe erfüllt.
Ja, den normalen habe ich ja selber auch schon mal genutzt. Mit was für Geschwindigkeiten fährt denn der zum Vergleich?
Also wir haben hier zum Vergleich 24 Meter die Minute, also deutlich, deutlich langsamer. Okay. Weil es uns ja nicht zwingend jetzt um den schnellen Zugang geht, sondern eher auch um die langlebige Effektivität des Akkus, dass ich also da auch ein paar Meter schaffe und nicht für den einmaligen Zugang. Das soll jetzt nicht heißen, dass unsere taktische Winde nur einmal nach oben geht und das war's, Akku leer. So ist es nicht. aber natürlich, umso mehr Leistung ich abrufe, umso weniger Zeit kann ich den Akku benutzen, weil irgendwann ist er einfach leer.
Ja, cool. Ich glaube, da habt ihr auch interessante Kunden öfters bei euch und ich kann mir vorstellen, auch interessante Diskussionen, ohne jetzt ins Detail zu gehen.
Definitiv. Also diese Winden werden weltweit eingesetzt von verschiedenen Spezialkräften und da kommen sehr interessante, oft dann auch schnell vermummte Personen bei uns zum Beispiel unser Ausbildungszentrum in Neuwied, wo dann auch so eine gewisse Geheimhaltungsstufe gilt. Klar, das gehört einfach bei Spezialkräften einfach dazu. Macht es aber auch eben sehr spannend, gerade halt auch von diesen Personen die Beweggründe, die Anforderungen zu kennen und zu wissen, weil da natürlich ein ganz anderer, ich sag mal, Fokus gelegt wird eben auf den schnellen Zugang, einfachen Zugang und nicht wie bei uns beim Industrieklären eine Redundanz, ein Zweiseilsystem, dann alles nochmal doppelt und dreifach hintersichert, das gibt es da halt eben nicht.
Ja, ich bin ja beruflich auch mit dem Thema Sicherheit ein bisschen betraut. Komme ja ursprünglich aus dem Klettersport und ich mich dann die Techniken des Industriekletterns ein bisschen reingearbeitet und reingedacht habe, hat es für mich schon ein bisschen gefühlter Oberkill. Alles doppelt, dreifach, mitlaufendes Auffanggerät, obwohl ich schon in einem Vollautomat hänge und so als Sportkletterer runzelt man da öfter schon die Stirn, ne? Aber ja, klar, ist ein ganz anderer Anspruch, ja, logisch. Aber ja, ich finde es interessant, ich mache ja ab und zu Dinge mit meinen Seilen, ja, für die sie eigentlich ursprünglich nicht gedacht sind. Gerade mal so ein Stichwort Kineswing, ja, hast du ja bestimmt schon das ein oder andere Video von mir gesehen. Und da ist dieses Know-how um Redundanz, glaube ich, ganz, ganz interessant und wichtig. Ich sage auch immer dazu, das ist eine nicht bestimmungsgemäße Nutzung von Kletterseilen. Wie siehst du das als Hersteller? Wie kritisch siehst du diese Anwendung, die momentan in dem Klettersport ein bisschen boomt?
Vielleicht gehen wir noch einen kleinen Schritt zurück. Warum Redundanz und warum so viel Sicherheit bei uns Industriekletterern? Man muss sich sagen, der Fokus bei dieser Anwendung liegt grundsätzlich auf der Arbeitsaufgabe. Weniger auf den Spaßfaktor im Zugang. Natürlich macht Industriekletterer Spaß. Absolut, wenn man da oben hängt, in über 100 Metern Höhe, kann die Aussicht genießen. Aber der eigentliche Fokus liegt grundsätzlich auf meiner Arbeit. Das heißt, dass meine ganze Wahrnehmung nicht zwingend immer auf das Seil, auf die Umlenkpunkte gerichtet ist. Deswegen können natürlich Fehler passieren. Und wenn man in solchen Höhen arbeitet, ein schwerwiegender Fehler war meistens auch dann der letzte Fehler. Und einfach um diese Komponente, diese Sicherheit dann wieder zu erzeugen, was der Sportkletterer, der merkt direkt, wenn die Muskeln aufhören, dann gibt es zum Sicherungsmann, das Kommando macht zu, der bringt das Seil auf Vorspannung und dann fällt dann sein Sicherungsseil. Das gibt es bei uns nicht. Bei uns ist das ein abruptes, plötzlich eintretendes Ereignis, was zu einem Absturz führen kann, stolpern, ausrutschen. Vielleicht versagt auch irgendein Ausrüstungsgegenstand. Und dann stürze ich meine Sicherung. Ich habe keine Zeit oder auch gar keine Möglichkeit, da noch zu reagieren. Und deswegen haben wir einfach diese hohe Sicherheit durch redundante Systeme. Zu deiner anderen Frage, wie wir Hersteller dazu stehen, wenn man natürlich unsere Produkte außerhalb unserer Vorgaben benutzt. Ja, was können wir Hersteller dazu sagen? Rechtlich natürlich ist es so, dass wir uns immer auf die Bedienungsanleitung stützen werden und sagen werden, das Produkt muss, so wie in der Bedienungsanleitung des Herstellers vorgegeben ist, benutzt werden. Sollte man jetzt hier über seine eigene Risikobewertung entscheiden, dass man diesen nicht folgt, sind wir Hersteller erstmal nicht jetzt derjenige, der jetzt jemanden anzeigen würde oder vor Gericht bringt. Wir sind dann eher die dann, wenn es zu einem Schadenseinsatz kommen würde, natürlich dann auch sagen, wir haben leider damit nichts zu tun. Das ist außerhalb unserer Prüfzertifikate passiert. Deswegen gibt es ja die europäische Normung, die wir auch zertifizieren müssen. Wir sind hier in der PSA der Schutzklasse 3, das heißt CE-Konformität muss bestehen. Wir müssen das auch durch eine Baumusterprüfung im Vorfeld bestätigen lassen. Und wenn jetzt jemand diese Ausrüstung in einem anderen Bereich einsetzt, die wir nicht abgeprüft haben, können wir erstmal nur sagen, wir wissen nicht, ob es hält oder nicht hält. Wir können es nicht garantieren. Innerhalb der Normung können wir es garantieren, weil wir es getestet und zertifiziert haben. Dafür haben wir auch ein Zertifikat. Was nicht heißt, dass jetzt jeder, der Ausrüstung außerhalb einer Bedienungsanleitung benutzt, sofort lebensbedrohlich gefährdet ist. Das möchte ich nicht sagen. Sondern es hängt ja davon ab, dass man das versteht, was wir Hersteller mit der Normung bewirken, warum unser CE-Zeichen da ist. Und das ist einfach nur, wir sind konform mit der europäischen Norm, welche das Produkt dann hergestellt wurde. Wenn man dann aber auch Hintergrundinformationen hat und weiß, dass ein halbstatisches Seil zum Beispiel mindestens ohne Knoten 22 Kilonewton, das entspricht 2,2 Tonnen über den dicken Daumen, aushält und man jetzt durch den Big Swing sagen könnte, okay, da kommen Kräfte von 800 Kilo auf, wird das Seil nicht versagen. Das wird nicht passieren. Also so kann man schon über seine eigene Risikobewertung auch wieder zum Schluss kommen, es ist akzeptabel, das Risiko. Aber es ist nicht zertifiziert von uns.
Ja, wobei 800 Kilo, also es wären ja dann 8 Kilonewton, richtig?
Ja.
Das wäre schon ein Mordsbums, ne? Also den mache ich nicht so freiwillig so oft, ja, muss ich gestehen.
Absolut. Ja, also der menschliche Körper, deswegen gibt es ja auch die Normung, sagt ganz klar, die Europäische Union ist der maximale Fangstoß 6 Kilonewton. Das ist die Grenze, die man dem menschlichen Körper zumutet. Das muss man also auch aushalten. Natürlich wirklich nur für Bruchteile einer Sekunde, aber das kommt an. Alles darüber würde durch Dämpfungselemente abgefangen werden. Also es wäre, wie du schon richtig erkannt hast, eher unratsam, da mit einem halbstatigen Seil zu arbeiten, sondern eher mit einem Dynamikseil, was man aus dem Bergsport kennt. Und auch die Bergsportler wissen ja, dass man über seine letzte Umlenkung auch ein paar Meter steigen kann und trotzdem nicht tödlich verletzt wird, wenn ich dann mal 8 Meter hineinfalle, weil einfach das gesamte Seil in seiner Gesamtlänge vom Kletterer bis zum Sicherungsgerät unten ja dämpft. Ich brauche nur dementsprechend auch Freiraum. Und auch da muss man dann immer die Umgebung beachten bei so einer Brücke. Die sollte schon ausreichend hoch sein. Sonst könnte es passieren, dass ich vielleicht sogar unten auf dem Boden dann aufschlage, was wir natürlich gar nicht wollen.
Ja, meine Rede, der Teufel steckt im Detail. Ja. Und man muss, wenn man sowas macht, wirklich selbst wissen, was man tut, ja, und hat da keine Rückendeckung von Herstellern oder sonst. Ja. Und ja, wenn dann eben ein schwerer Unfall passiert, dann muss man sich unter Umständen auch vor Gericht dafür verantworten können. Ja,
ja, spätestens vielleicht eine Versicherung könnte dann Rückfragen stellen. Und für diesen Rückfragen muss man sich dann einfach rechtfertigen, das ist richtig. Und das halt ohne Rückendeckung der Hersteller. Wenn ich das Produkt innerhalb der Herstellervorgabe benutze, kann ich natürlich immer erstmal sagen, das ist zertifiziert, das ist so vom Hersteller abgesegnet. Vielleicht war es auch ein Herstellerfehler. Sowas kann es ja auch mal geben. Und diese Rückendeckung hätte ich dann bei einer Benutzung außerhalb der Bedienungsanleitung definitiv nicht.
Ja, sehr guter Punkt.
Vielleicht dazu noch ein Beispiel, was auch ganz oft diskutiert wird bei uns, Bedienungsanleitung, Ablegezeiten der Ausrüstung. In der Industrie wird da sehr stark darauf geachtet, dass man also die maximal vorgegebene Lebensdauer oder Benutzungsdauer des Herstellers nicht überschreitet. Wiederum im Sportkletterbereich habe ich auch schon Dynamikseile gesehen, die waren 15 bis 20 Jahre alt. Wir so im groben, dicken Daumen sagen eigentlich in der Industrie, fast alle Hersteller mittlerweile so 10 Jahre so das Maximum. Da gibt es auch mal den einen oder anderen Ausreißer, sonst noch mehr oder weniger. Aber so um die 10 Jahre kann man eigentlich grundsätzlich mal sagen, ist die Ausrüstung benutzbar und danach muss sie entsorgt werden, weil diese Ausrüstung unterliegt einer natürlichen Alterung, auch Metall. Bei Textilien ist das die Weichmacher, die einfach durch zum Beispiel UV-Strahlung herausgezogen werden. Und wenn ich dann so ein Dynamikseil immer wieder hineinstürze, dann gibt es Reibung, dann gibt es Witterungseinflüsse. Dass also diese Ausrüstung dann irgendwann natürlich dazu führen kann, dass sie nicht mehr richtig funktioniert, gar vorgeschädigt ist. Und in der Industrie haben wir dafür den Sachkundigen, der dann einmal im Jahr diese Ausrüstung prüft und auf Sicherheit quasi kontrolliert, ähnlich wie beim Auto der TÜV, sage ich jetzt mal. Das wiederum gibt es im Privatsektor, Freizeitsektor nicht. Was also da immer so eine Sicherheitslücke bietet, dass dann natürlich Seile benutzt werden, die uralt sind, vorgeschädigt sind. Und dann falle ich da rein, vielleicht sogar bewusst durch einen Big Swing, und dann versagt die Ausrüstung. Also wenn ich diese, wir nennen das Off-Label-Anwendung mache, außerhalb der Bedienungsanleitung, sind natürlich solche Punkte gerade wie der visuelle, taktile Check vor Benutzung extrem wichtig, weil ich mich hier in Grenzbereichen begebe, die wir Hersteller so, wie gesagt, nicht zertifiziert und geprüft haben. Und dann muss einfach die Gewichtung auf eine redundante Aufbau definitiv da sein. Dann macht man keinen Big Swing nur an einem Seil, sondern dann wirklich an zwei Seilen, dass, wenn natürlich ein Seil versagen würde, habe ich ja schon eine gewisse Energie einfach abgebaut und dann wird das zweite Seil ziemlich sicher halten bei richtiger Einstellung und richtiger Anwendung. Aber da müssen die Leute wirklich ihr Rettungskonzept oder erstmal nicht nur Rettungskonzept, sondern auch Gefährdungsbeurteilung schon im Vorfeld die Hausaufgaben machen und sich das genau angucken, genau überlegen, dass das Ganze dann auch funktioniert. Vielleicht macht man auch vorher erstmal einen Test und lässt vielleicht ein Gewicht fallen, einfach um zu gucken, was passiert denn, bevor ich jetzt da einen menschlichen Körper reinschwingen lasse, dass ich eventuelle Fehler vielleicht im Vorfeld schon sehe. Mhm.
Vielleicht doch ein bisschen verrechnet mit meiner Seillänge und...
Ja, zum Beispiel das. Also da gibt es auch sehr traurige Videos auch im Internet von Big Swings, gerade im urbanen Bereich, also in irgendwelchen Plattenbausiedlungen. Gerade in Osteuropa war das mal so ein Trend. Und ich selbst kenne da ein Video, was ja tragisch ist, wo zwei Jugendliche einen Big Swing machen wollten zwischen zwei Plattenbauten und die haben sich kolossal verkalkuliert. Und das Seil war noch nicht mal komplett straff und dann sind die zwei schon aufgeschlagen auf dem Boden. Also das sind natürlich Gefahren, die muss man einfach im Vorfeld wirklich auf dem Schirm haben. Da ist natürlich die Empfehlung, sich mit Leuten wie dir zum Beispiel zusammenzutun, die Erfahrung haben, die auch das, ich sag mal, Berufliche da ein bisschen mit einbringen und dieses Sicherheitsbewusstsein, diese Herangehensweise, wie begegne ich Gefahren, wie setze ich Maßnahmen um, sich dann eben mit dir als Experten zusammenzusetzen und sagen, hey, lass uns mal das vielleicht zusammen machen, das Projekt, ich habe da eine schöne Brücke, komm mal runter, gib ein schönes Glas Bier dazu oder einen schönen Wein und dann machen wir den Big Swing. Kann ich nur empfehlen, sich also an solche Leute wie dich als Experten zu wenden.
Ja, nicht einfach auf Leute vertrauen, die mal auf YouTube irgendwelche Tutorials machen oder gerade einen Podcast zu dem Thema machen, ja. Also
ja, also auch da in den Medien, sozialen Medien, YouTube sind natürlich Videos, wo man echt auch als Laie schon sagen kann, harter Tobak. Und da sollte man wirklich die Finger von lassen, das so einfach mal nachzumachen, sondern da dann wirklich eben mit Leuten sprechen, die entweder das schon mal gemacht haben, Erfahrung haben oder ähnliche Erfahrungen aus anderen Bereichen zu haben. Also ich persönlich, ich kenne Klettern jetzt als Sportkletterer nur aus der Kletterhalle. Ich glaube, ich würde den Teufel tun, jetzt zu sagen, ich gehe mal von heute auf morgen mit Pickel und Steigeisen auf irgendeine Gletschertour. Das würde ich weder körperlich noch könnte ich das fachlich sofort umsetzen. Trotz, dass ich natürlich viel Expertise aus dem Industriekletterbereich habe, weil das einfach verschiedene Welten sind.
Ja.
Und verschiedene Einflüsse auf einmal eine Rolle spielen, sei es die Höhenmeter, sei es die klimatechnischen Umgebungen. Da habe ich keine Erfahrung, weil wir Industriekletterer kaum in, ich sag mal, sehr extrem Höhen auf Bergen arbeiten, sondern eher halt im normalen Industrie. Also das Höchste, was ich so kenne, ist so jetzt auf dem Brocken, Feldberg, da gibt es Mobilfunkstandort. Auf dem Feldberg habe ich selber mal einen Mobilfunkstandort mit aufgebaut.
Da bist du mal so auf 2000, 2500 oder so.
Genau, und das merkt man dann schon. Das merkt man schon, wenn man da sonst auf so 100 Meter über normal Null lebt und auf einmal auf der Höhe ist. Zugspitze waren Kollegen von mir. Also das sind dann Sachen, das muss man in der Gefährdungsbeurteilung aufnehmen. Nur, dass wir als Industriekletterer natürlich uns jetzt nicht noch zusätzlich dann in einem Bereich bewegen wie Gletscher oder Schneepässe, sondern wir uns da halt an den Stationen bewegen, um da was aufzubauen und somit auch einen relativ schnellen Rettungsweg hätten. Und da muss man einfach auch sagen, da passiert leider oft auch Selbstüberschätzung, auch im Industriekletterbereich. Also niemand sagt, weder der Gesetzgeber noch die Berufsgenossenschaft, dass ich erstmal grundsätzlich eine Zertifizierung durch einen Verband brauche. also Industriekletterer ist ja auch kein geschützter Begriff. Und so haben wir dann auch teilweise natürlich Personen im Seil, die Arbeiten durchführen, die eigentlich keine Industriekletterausbildung genossen haben, weil sie aber vielleicht aus dem Bergsport oder aus anderen YouTube-Tutorials gelernt haben, wie ein Abseilgerät funktioniert und der Meinung sind, sie können das dann auch, um dann den schnellen Euro zu verdienen, was kolossal eine Gefährdung enden wird.
Mhm.
Und so ist es auch mit diesen extremen Arten wie Big Swing oder dieses High Slacklining, was es alles gibt. Das sind wirklich Profis am Werk und die, muss man dann wirklich auch sagen, die haben da auch ein Team dahinter, was das Ganze beobachtet, was das aufbaut. Da werden Berechnungen gemacht, da werden Kalkulationen für die Anschaupunkte vorgenommen, weil da ist nicht mal einfach so ein Baum der beste Anschaupunkt, sondern da werden wirklich Anker gesetzt, da werden vielleicht sogar noch irgendwelche Fahrzeuge extra beladen und angehangen als Anschaupunkte. Also da gibt es so viel zu beachten, was das Thema dann auch wiederum kompliziert macht. Jetzt könnte man natürlich sagen, oh, wir wollen hier die Leute abschrecken davon. Nein, überhaupt nicht, sondern was ja eigentlich auch mein Belang ist, auch in der Industrie, in der Industriekletterer ist, die Ausbildung zum Industriekletterer ist eigentlich ja nur ein Führerschein. Wenn ich irgendwo Kletterer bin im Sportbereich und ich kann eine C5 klettern, dann ist das ein Zugang. Aber ich sollte schon, wenn ich in den Terrar komme, Elbsandsteingebirge, mich vielleicht mit Local-Kletterern mal unterhalten und sagen, wie verhält sich denn der Felsen? Wie verhält sich denn der Fels, wenn er nass wird? Weil es kann ja regnen oder sowas. Also ich weiß selbst, aus dem Elbsandsteingebirge sind zum Beispiel keine Keile erlaubt, keine Friends, weil die würden ausbrechen.
Ja.
Und bei uns im Industriekletterbereich ist es genauso, wenn ich jetzt vorher nur Mobilfunk gemacht habe und ende auf einmal in der chemischen Industrie bei BASF in Ludwigshafen und soll dann mit chemischen Stoffen noch umgehen, dann muss ich bestimmt da jemanden fragen, oder nicht nur bestimmt, sondern ich muss vorher Leute mit Erfahrung aus der HSE-Abteilung mal fragen und sagen, hier, könnt ihr mir da helfen mit dem chemischen Umgang, mit dem chemischen Gefahrstoff? Da geht es nicht um das Klettertechnische, es geht dann wirklich rein um die Umgebungsgefahren durch den Werkstoff.
Ja, ich denke, du sprichst da was ganz, ganz, ganz Essentielles an. Ja? Also sowohl in der Industrie als auch im Privaten, im Sportklettern, ist Klettern gleich Klettern für den Unwissenden oder auch sogar noch die Anfänger im Klettersport. Die wissen, was ein Achter ist und ein Abseilgerät und dann denken sie, okay, jetzt habe ich den Durchblick, jetzt kann ich alles. Aber wie gesagt, der Teufel steckt hier im Detail und die Unterschiede sind einfach gigantisch. Ob ich jetzt, ja, allein die Felsenart, wenn ich jetzt hier in der Pfalz kletter, ist es ein großer Unterschied, ob ich jetzt auf der badischen Seite im Odenwald kletter am Stein, ja, oder am Sandstein in der Pfalz. Das sind einfach, was die Sicherung angeht, ganz andere Herausforderungen. Ich sage jetzt nicht mal, das eine ist leichter oder schwerer oder komplizierter als das andere, aber es ist auf jeden Fall anders. Und ich denke, das ist etwas, was man verstehen muss, ja. Dass nur weil man am Seil hängt, ist es nicht das Gleiche, ja.
Genau richtig. Genau das ist es. Es ist nicht alles gleich. Auch wenn wir dieselbe Zugangsart verwenden, vielleicht sogar dasselbe Material, gibt es halt diese gewissen feinen Unterschiede und die wiederum machen vielleicht dann auch das Zünden an der Waage aus, ob es Spaß macht oder ob es weh tut.
Exakt. Gut, jetzt habe ich dich ja schon mal da, ja, so als Materialexperten auch. Sollen wir so eine kleine Mythbuster-Runde machen? Mir fallen da so zwei Dinge spontan ein, die wir jetzt auch schon mal andiskutiert haben. Was ich am Anfang in der Kletterhalle immer beigebracht kriegt habe, das Seil ist noch gut, solange es durch das Sicherungsgerät passt. Wie stehst du zu dieser Aussage?
Würde ich jetzt mal einfach sagen. Ein kleines Also, die Ausrüstung, wie ich ja schon sagte, unterliegt einer natürlichen Alterung. Das wird man daran merken, dass Seile sich entweder zum Beispiel auch verfärben, dass sie steifer werden. Und gerade diese Steifigkeit, dieses Herausziehen der Weichmacher, ist ein Riesenproblem auf Dauer. Weil ein Seil natürlich davon lebt, dass es sich knoten kann, dass ich es irgendwo umlenken kann durch einen Karabiner, durch ein Sicherungsgerät. Und die Fasern, die Synthetikfasern, die im Seil drin sind, die müssen sich natürlich auch flexibel bewegen können. Und wenn ich dann ein sehr, sehr steifes Seil habe, kann das entweder dazu führen, dass es eben nicht mehr durchs Abseilgerät durchgeht oder gar, dass zum Beispiel die Knoten sich nicht mehr richtig zuziehen lassen und dann bei einer gewissen Belastung urplötzlich dann einfach mal aufgehen. Es kann aber auch dazu führen, dass eben die Fasern sich nicht mehr richtig dehnen und somit habe ich eine Bruchlastminderung. Also die Bruchlast ist ja die Last, was das Seil wirklich aushalten muss. Aber sobald ich diese Last überschreite, darf das Seil oder der Gegenstand versagen. Das ist immer ein Trugschluss. Oft gibt es so die Meinung, die Mindestbruchlast, da gibt es ja noch einen Sicherheitsfaktor. Nein, nicht bei uns, nicht bei der PSA. Bei Lastenmitteln ist das was anderes, da gibt es ein Working Load Limit. Aber bei uns, die Mindestbruchlast ist die Last, die es aushalten muss. Bei Überschreitung darf es aber versagen. Und diese wird natürlich geschwächt, immer weiter geschwächt. Gerade wenn eben diese Materialien sich nicht mehr dehnen können, die Dynamik sein im Bergsport, dann habe ich da ganz schnell auch einen Seilriss.
Also kurz für mich zusammengefasst, es steckt ein Fünkchen Wahrheit drin, nämlich wenn die Dinger pelzig werden, ist das ein guter Indikator dafür, dass mit dem Seil was nicht in Ordnung ist. Aber es gibt viele weitere Faktoren, die zum Aussondern des Seils führen. Also hier wieder Bedienungsanleitung des Herstellers lesen und sich dran halten, richtig?
Genau. Die Bedienungsanleitung des Herstellers ist hier eigentlich, muss man sagen, so die goldene Bibel, die dann die Informationen beinhaltet, wann so ein Seil auch ausgesondert werden muss. Es kann ja auch sein, dass zum Beispiel bei Pelzigkeit wird das Seil dicker und das Sicherungsgerät dann vielleicht nicht mehr ganz so gut das Seil durchlässt, um die Stürze dynamischer abzufangen und somit kriegt der Kletterer schon mehr ab, gibt ein größeres Aua, was wir schon vermeiden könnten. Genauso ist es aber auch so, dass bei diesen Seilen, bei dieser Kernmantelkonstruktion natürlich der Mantel auch ein tragender Einheit ist. Bei Halbstattigseilen, jetzt nicht bei Dynamikseilen, Halbstattigseilen ist es zum Beispiel 80-20. 80% trägt der Kern, die Kernfasern der Last und 20% der Last trägt der Mantel. Und wenn also dieser Mantel zerschlissen ist, habe ich also schon mal 20% Bruchlastminderung. Mhm. Nur allein, weil der Mantel beschädigt ist.
Okay. Nächster Mythos. Der Karabiner ist noch okay bis 50% Materialstärke.
Ja, das ist eine sehr interessante Aussage, die ich auch immer wieder mal gehört habe. Und es ist wirklich erstmal so, wenn sich ein Karabiner einreibt, dass er teilweise, kommt immer so auf die Form an des Karabiners, sogar erstmal eine Bruchlastminderungserhöhung hat.
Echt?
Ja, weil natürlich die Last sich dort dann einfach, der Karabiner verzieht sich so, dass er einfach optimalst belastet wird, aber er bricht dann einfach ganz schnell auch wieder. Und jetzt sagen wir in der Industrie, dieses Maß bis zur Hälfte oder ein Drittel Abrieb darf sein. Wie soll ich das denn nachmessen? Also wie soll ich denn im Vorfeld, misst ja keiner den genauen Durchmesser und sagt dann, oh, jetzt tue ich mal messen mit dem Messschieber. Oh ja, an der Stelle habe ich genau ein Drittel abgerieben, das geht ja noch. Und dann ist es auch immer die Frage, wo er den Abrieb erreicht. Ist das der Abrieb einfach vorn am Gate, also an der Öffnung, am Verschluss, an der Stelle? Ist es, muss man wirklich so sagen, vielleicht nicht direkt so relevant, wie wenn er am Rücken belastet wird, weil der Rücken ist die Kraftachse. Und wenn da ein Einrieb ist, hat das eine ganz andere Auswirkung auf die Festigkeit des Karabiners. Deswegen kann man von unserer Seite als Hersteller oder auch ich persönlich nur sagen, sollte ein Einrieb vor da sein, also eine Vertiefung, definitiv ablegen den Karabiner, neu kaufen. Auf der anderen Seite kann es ja auch passieren, dass durch diesen Einrieb scharfe Kanten entstehen. Und dieses Seil oder das Textilverbindungsmittel, was dann durchläuft, könnte dadurch auch beschädigt werden.
Okay. So, jetzt ich als alter Praktiker denke jetzt gerade an meine Karabine. Das Thema Abrieb, das ist, also jeder meiner Karabiner hat logischerweise Abrieb. Ja. Ich bin im Sandstein unterwegs, der Sandstein sitzt im Seil und der schmirgelt. Am Anfang ist es wie Polieren, ja, da glänzt er ein bisschen mehr an der Stelle. Und irgendwann beginnt es halt Material abzutragen, aber das ist ja gradiell. Ne? Also theoretisch müsste ich dann den Karabiner nach jedem Einsatz entsorgen. Ne? Oder sagst du, okay, ja, wenn man was spürt mit dem Daumen, oder gibt es da für dich so einen guten Anhaltspunkt, wo du sagst, Karabiner weg jetzt?
Also ich habe das auch immer in der Ausbildung zum Sachkundigen so gehalten, dass wenn ich mit dem Finger taktil eine vorher nicht vorhandene Vertiefung spüren kann, muss er abgelegt werden. Also nur weil jetzt die Eloxierungsschicht abgeschmirgelt ist oder abpoliert ist, ist das noch kein Problem. Aber sollte ich wirklich dann eine Vertiefung feststellen mit dem Finger, mit der Fingerspitze, dann definitiv einen neuen kaufen. Ja, das ist natürlich jetzt gerade im Privatsektor, wenn man sagt, ich bin in vielen verschiedenen Klettergebieten unterwegs, gerade im Sandsteingebirge hast du ja gesagt, kann das schon dazu führen, dass ich vielleicht mein Material schneller mal neu kaufen muss, als wenn ich jetzt nur in einer Kletterhalle unterwegs bin.
Hm.
Das stimmt. Aber auch das ist wiederum eine Sache, wenn wir jetzt Beispiel haben mit unseren Autos, wenn ich permanent mit 210 über die Autobahn pfeife und immer wieder abbremse, beschleunige, wird sich auch die Bremse schneller abreiben und ich brauche schneller eine neue, als wenn ich konstant in gemäßiger Geschwindigkeit mit 130 den Fluss über die Autobahn fahre. Also auch hier Benutzung, ja, das ist definitiv dann eine andere Abnutzung als in einer Kletterhalle. Aber damit muss ich einfach rechnen.
Hm. Ja, Teil des Sports, ja.
Leider ist nichts für die Ewigkeit. Auch unsere Metallkarabiner sind nicht für die Ewigkeit.
Und jetzt hast du mich schon an den nächsten Mythos erinnert. Nichts ist für die Ewigkeit. Material bricht nach dem Mensch.
Material bricht nach dem Mensch.
Oder zuerst bricht der Mensch, bevor das Material reißt.
Würde ich nicht so einfach unterschreiben. Weil man muss ganz ehrlich sagen, der menschliche Körper ist sehr, sehr robust. Er kann sehr, sehr viel aushalten. Besonders, wenn er sich auf die Krafteinwirkung vorbereiten kann. Ich hatte ja schon mal eingangs gesagt, dass zwischen Industriekletterern und Sportklettern da ja der Fokus der Unterschied ist. Du als Sportkletterer, der also im Felsen merkt, oh, ich verliere meinen Halt, mir geht die Kraft aus und sagt dann dem Sicherungsmann, mach zu, dann weißt du für dich als Stürzender in dem Moment, was auf dich jetzt passieren wird. Du wirst fallen, es gibt eine Beschleunigungsenergie, du wirst deine Muskulatur anspannen, du gehst in eine sitzende Haltung, fängst dich ab, dass du nirgendwo gegenschlägst, also alles bewusste Handlungen. Und diese bewussten Handlungen führen auch dazu, dass der Körper enorm hohe Kräfte auch aushalten kann. Was natürlich bei einer unbewussten Handlung nicht der Fall ist. Also wir sind da sehr labil, nennt sich das, gegenüber die Sturzenergie und können uns da nicht wirklich darauf vorbereiten. Dass erst der Mensch bricht und dann erst das Material, hängt auch sehr stark von der Anwendung ab. Also ich habe Fehlanwendungen, wo ich Material sehr, sehr schnell schwächen kann, wo jeder Mensch das überlebt, aber das Material nicht.
Mhm.
Beispiel hier sind Kantenbelastungen. Wenn sich so ein Karabiner in einem Anschlagpunkt, in der Zwischenverhangung, in der Echse komplett quer belastet und ich falle dann da rein, dann haben wir teilweise Bruchlastminderungen von über 70%. Die da wegfallen oder Bandschlingen, die geknotet werden. Jeder Knoten schwächt das Material. Zum Glück machen wir bei uns im Körper keine Knoten rein, sonst würde auch das uns schwächen. Also hier steht diese Aussage im Widerspruch, dass man einfach sagen muss, es kommt auf die Anwendung an.
Mhm.
Material ordentlich, sauber, richtig verwendet, ist sehr, sehr sicher. Also wenn man mal guckt in die Unfallzahlen, was wirklich grundsätzlich der auslösende Punkt Materialversagen war, sind die sehr, sehr gering, wenn überhaupt vorkommt. Das meiste sind wirklich verhaltensbezogene Ursachen, die dann zum Unfall geführt haben. Zum Beispiel ein Knoten nicht richtig gesetzt, der ist dann beim Absturz aufgegangen. Ein Knoten nicht hintersichert, kein Seilendknoten drin gehabt und über das Ende hinausgefahren. Da ist nichts hat versagt an Ausrüstung, sondern reines menschliches Versagen. Aber gerade wenn ich dann eben irgendwas quer einhänge, falsch einhänge, dann kann das wirklich dazu führen, dass so ein Material auch schnell versagt, ja.
Mhm. Okay, also es ist ein Fünkchen dran, ne? Also wenn ich jetzt an die 22 Kilonewton von der Bandschlaufe von meinem Anschlagpunkt denke, also ich glaube, wenn ich die erreiche, dann habe ich andere Probleme. als runterzustürzen. Ich glaub, darauf bezieht sich das so ein bisschen, aber du hast natürlich recht. Ja, man kann natürlich mit einer ungeschickten Kombination oder Anwendung der PSA, kann man das relativ schnell schon zum Versagen bringen.
Ja, also wie du auch gerade gesagt hast, nochmal, es ist natürlich der schwächste Punkt in der Kette ist der Mensch selbst. Durch seine Anatomie, dass wir zum Beispiel hängengelagerte Organe haben, die dann bei einem Absturz mit beschleunigt werden und genauso auch abrupt abgebremst werden. So kann es auch hier immer zu inneren Verletzungen kommen, die man nicht sofort sehen kann. Und da ist es wichtig, das auch ernst zu nehmen. Also in so einem Absturzunfall, der jetzt unbewusst passiert ist. Ich rede nicht von dem bewussten Kletterer, der weiß, wie er sich abfängt, sondern dieses unbewusste Abstürzen, vielleicht schlage ich noch irgendwo gegen, das sollte immer auch ein Auge drauf gehalten werden, dass diese Person einen Arzt aufsuchen sollte, gerade wenn es die ersten Anzeichen von Problemen gibt, Übelkeit, Schwäche, das nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern so ein Absturzunfall, auch 600 Kilo jetzt bei uns in der Industrie, ist das ja das Maximalmaß, was der Fangstoß haben darf.
Kann schon zu schweren inneren Verletzungen
führen. Zu inneren Verletzungen führen, ja. Mhm. Man sagt so, dass ein menschlicher Körper die Schwelle zum Tode bei 12 Kilonewton erreicht hat. Also alles, was darüber hinausgeht, wird meistens zum Versterben führen. Alles, was drunter bleibt, schwere Verletzung, alles unter 6 Kilonewton, leichte bis schwere Verletzung, so mal über den dicken Daumen gepeilt. Aber auch da muss man ehrlicherweise zugeben, das kann man auch schlecht verifizieren, weil wer möchte gern freiwillig da reinspringen, um dann stellt der Testproband fest, oh, jetzt bin ich verstorben. Mhm. Toll, war zu hoch.
Und die individuellen Leistungsvoraussetzungen von den unterschiedlichen Arbeitern, Sportlern sind auch nochmal sehr unterschiedlich. Ne? Also beim einen reißt schon viel früher als beim anderen irgendwas innen drin. Ja? Oder
absolut,
auch der Knochen bricht früher.
Individualität ist auch hier immer ein großer Faktor. Und mein persönlicher großer Faktor ist halt, bin ich darauf vorbereitet, was jetzt passiert? Mache ich einen bewussten Sturz oder mache ich einen unbewussten Sturz?
Ja, ich glaube, das ist ein großer Punkt, ja. Mhm. Gut, ich gucke mal schon ein bisschen auf die Uhr. Ja, wir reden schon sehr lange und ich glaube, wir haben jetzt mal so quer diskutiert die verschiedensten Gebiete aus deiner Fachexpertise. Vielleicht sollten wir das nochmal vertiefen und vielleicht uns ein spezielles Thema für den nächsten Podcast aussuchen, wenn du Lust hast natürlich.
Sehr gerne.
Und ja, würde sagen, dann verabschieden wir uns schon mal von unseren Zuhörern und ja, sagen bis zum nächsten Mal. Danke, dass du da warst, Erik.
Danke, dass ich da sein durfte.